NDR Info. Echo des Tages.
Schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Charlotte Voss. Wir schauen in der Sendung unter anderem auf folgende Themen. Rechtsextremismus in Behörden. Innenminister Seehofer legt einen Lagebericht vor. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Corona-Risikogebiete in Deutschland. Berlin entscheidet über schärfere Maßnahmen und die Länder wollen sich morgen absprechen. Rückkehr ins Weiße Haus. Präsident Trump gibt sich lässig und verärgert wieder mal seine Kritiker. Und wir schauen auf Missbrauch von Kindern. Ein Kölner Gericht verurteilt einen Vater zu lebenslänglicher Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Der Verfassungsschutz hat seinen Bericht über Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden vorgelegt. Einen Verdacht gab es in 377 Fällen. Einen Beweis in weit weniger. Innenminister Seehofer sieht sich bestätigt, es gebe kein strukturelles Problem. Eine gesonderte Untersuchung über die Situation bei der Polizei hat der CSU-Minister auch nach den jüngst bekannt gewordenen Fällen rechter Chatgruppen innerhalb der Polizei bisher abgelehnt. Aus Berlin, Isabel Reifenrath.
Überrascht hat der Lagebericht Rechtsextremismus nicht. Weiterhin spricht Bundesinnenminister Seehofer von Einzelfällen. Der Bericht zeige schließlich, dass man es mit einer geringen Fallzahl zu tun habe, gerade wenn man auf die erwiesenen Fälle schaue.
Das bedeutet, dass die ganz, ganz überwiegende Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei unseren Sicherheitsbehörden, das sind über 99%, fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und es bedeutet auch, dass wir kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern haben.
Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang stellte den Lagebericht vor. Seine Behörde hat ihn zusammengestellt. Die Bundesbehörden haben ihm 58 Verdachtsfälle gemeldet, die Landesbehörden 319. Bei der Bundeswehr wurden vom militärischen Abschirmdienst deutlich mehr verzeichnet, 1064. Das sind alle bekannten Verdachtsfälle im Zeitraum von Januar 2017 bis März 2020, also für etwas länger als 3 Jahre.
Jeder dieser Fälle ist ein Fall zu viel. Und deshalb wollen wir die Fälle eben nicht nur zählen und beschreiben, sondern wir wollen, auch das sagte ich schon, relevante Informationen verdichten, involvierte Stellen vernetzen und effektive Maßnahmen verstetigen.
Der Opposition geht es bei ihrer Kritik nicht um die Konsequenzen aus dem Lagebericht. Sie zweifeln an, dass er überhaupt etwas über die wirkliche Lage bei den Sicherheitsbehörden aussagen kann. Die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, glaubt nicht an Einzelfälle.
Nein, das können nicht alles einfach nur Einzelfälle sein. Und deswegen muss diese Studie in Auftrag gegeben werden. Ich glaube, da tun wir unserer Demokratie und den Sicherheitsbehörden selbst einen großen Gefallen.
Die Fraktionschefin der Linken, Amira Mohamed Ali, kritisiert Seehofers Verweigerungshaltung.
Er sagt eben, es gebe diese Strukturen nicht. Und da muss man klar sagen, Horst Seehofer verschließt hier wirklich die Augen vor der Realität.
Die Linken fordern wie die Grünen eine unabhängige Studie und behördenunabhängige Beschwerdestellen.
Wir fordern ein Gutachten darüber, eine Aufarbeitung und unabhängige Ermittlungsinstanzen, um die rechten Strukturen in Ordnungsbehörden entsprechend aufzudecken und dann Maßnahmen davon abzuleiten, um dem Einhalt zu gebieten.
Auch der innenpolitische Sprecher der FDP, Konstantin Kuhle, reiht sich in die Kritik am Lagebericht ein.
Dieses Lagebild kommt zu spät. Es hat nicht die nötige Aussagekraft und der Bundesinnenminister zieht auch nicht die richtigen Schlüsse aus dem Lagebild.
Er fordert, dass vor allem bei der Polizeiausbildung genauer hingeschaut wird. Aktuell sei es Zufall, ob rechtsextreme Fälle gemeldet werden.
Es darf aber nicht vom Zufall abhängen, ob Rechtsextremismus, ob Rassismus in der Polizei aufgedeckt wird, sondern es muss Ausdruck einer Strategie gegen diese Phänomene sein. Und deswegen brauchen wir eine Kultur der inneren Führung in der Polizei, bei den Sicherheitsbehörden, dass vorhandene Instrumente und vorhandene Institutionen auch ausgenutzt werden.
Nur eine Oppositionspartei ist gegen eine unabhängige Rassismusstudie, die AfD. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch glaubt, es gehe Linken und Grünen nur darum, die Polizei und die Sicherheitsbehörden zu diskreditieren. Der Bundesinnenminister hat angekündigt, dass der Lagebericht fortgesetzt werden soll. Der Verfassungsschutz soll sich die Zahlen genauer anschauen und analysieren, ob es wirklich keine rechtsextremen Netzwerke in den Sicherheitsbehörden gibt. Seehofer appellierte an die Mitarbeiter der Behörden, alle Fälle auch wirklich zu melden. Denn, das weiß auch er, im Lagebericht sind eben nur die Fälle, die gemeldet wurden.
Was ist von dem Bericht zu halten? Wie aussagekräftig ist er? Wir haben Michael Gürtchenberg, der sich intensiv mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigt, um seine Meinung gebeten.
Zunächst einmal ist unklar, wie aussagekräftig der Bericht überhaupt ist. Bei 377 Verdachtsfällen in über 3 Jahren von einem strukturellen Problem zu sprechen, das geben die Zahlen nicht her. Die jüngsten Fälle um rassistische oder rechtsextreme Chatgruppen machen aber auch deutlich, dass es wahrscheinlich ein erhebliches Dunkelfeld gibt. Wie groß das ist, ist aber reine Spekulation. Falsch wäre es dennoch, nur den aktuellen Lagebericht zu betrachten und das Problem vom Tisch zu wischen. Ohnehin kollidiert der Lagebericht mit der Wahrnehmung vieler Menschen, vor allem solcher mit Migrationshintergrund. Es ist deshalb wichtig, das Problem unabhängig von der Größe als Problem zu erkennen und zu benennen. Entscheidend ist, dass die Abwehrkräfte von innen funktionieren. Beispiel Chatgruppen. Selbst wenn nicht alle die rassistischen und rechtsextremistischen Inhalte senden, so haben sie doch empfangen und nichts dagegen unternommen. Wir brauchen eine Kultur des Hinsehens, nicht des Wegsehens. Das bedeutet auch, dass es die Möglichkeit geben muss, Kolleginnen und Kollegen zu melden, am besten anonym. Daneben muss es darum gehen, zu verstehen, warum sich Menschen auch in Sicherheitsbehörden radikalisieren oder warum rassistische Ressentiments entstehen. Polizistinnen und Polizisten erleben in ihrem Berufsalltag, dass sie nicht mehr respektiert werden, dass die Mittel des Rechtsstaats oftmals nicht ausreichen, um Kriminalität in den Griff zu bekommen. Das macht etwas mit ihnen, das muss man auffangen und begleiten und das ist das eigentlich Mühsame. Da mag die immer wieder geforderte Rassismusstudie wichtige Erkenntnisse liefern. Was zu tun ist, ist jedoch völlig unabhängig davon ohnehin schon klar.
Michael Gürtschenberg kommentierte: Rückfall in Kleinstaaterei, praktisch nicht umsetzbar. Das sind einige Äußerungen, die es heute gab zu dem Thema Corona-Risikogebiete in Deutschland. Und damit gehen die Bundesländer ganz unterschiedliche Wege und stoßen damit so manchen auch vor den Kopf. Dass Schleswig-Holstein nun Menschen aus 4 Berliner Bezirken nicht im Land haben möchte, sorgt für viel Diskussion. Betroffen sind davon immerhin 1,3 Millionen Menschen. Ministerpräsident Günther hat sich wohl noch mal richtig durchpusten lassen und signalisiert nun doch noch Spielräume.
Ich kann immer weniger verstehen, dass wir keine einheitlichen Regeln in Deutschland haben.
Vielen Urlaubern dürfte es so gehen wie der grünen Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt. Kein Verständnis für dieses deutsche Durcheinander.
Ich halte überhaupt nichts von diesem Flickenteppich, den wir jetzt gerade haben, kurz vor den Herbstferien. Was muss ich jetzt genau tun? Ich habe in Schleswig-Holstein gebucht, dort darf ich nicht hin, wenn ich aus einem Hotspot komme, es sei denn, ich bin getestet. Ich habe nebenan gebucht, 1 Kilometer weiter in Mecklenburg-Vorpommern, da ist es anders.
Laut aktuellem Lagebericht des Robert-Koch-Instituts sind in 7 deutschen Gebieten binnen einer Woche mehr als 50 Corona-Fälle auf 100.000 Einwohner aufgetreten. Das gilt für Hamm, Remscheid und den Landkreis Vechta, außerdem für 4 Berliner Bezirke. Mit dieser Information aber gehen die Bundesländer sehr unterschiedlich um. Freundlich formuliert, Linken-Fraktionsvorsitzender Amira Mohammed Ali spricht von einem ganz großen Durcheinander.
Und hier ist unsere Forderung als Linke auch ganz klar. Die Bundesregierung muss sich dafür einsetzen, dass es transparente Regelungen gibt, dass die nachvollziehbar sind und dass die möglichst einheitlich getroffen werden, um diesem Flickenteppich eben vorzubeugen.
Der Flickenteppich ist aber schon fertig. Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern verlangen Quarantäne. Schleswig-Holstein aber nicht für Vechta, Mecklenburg-Vorpommern nicht für die Berliner Bezirke, weil man die Stadt als Ganzes betrachtet. Einige Bundesländer weisen gar keine inländischen Risikogebiete aus. Andere verhängen ein sogenanntes Beherbergungsverbot in Hotels oder Pensionen.
Das kann sich niemand merken und es ist auch medizinisch fragwürdig. Das Reisen selbst ist auch nicht wesentlich für die Verbreitung des Virus in Deutschland. Da sind ganz andere Maßnahmen notwendig.
SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach will deshalb gar keine Reiseregeln innerhalb Deutschlands. Schluss mit dem Unsinn und das möglichst schnell, verlangt er. Die Vorgaben ließen sich auch gar nicht kontrollieren.
Das Einzige, was hier wirklich bewirkt wird, ist negativ, nämlich dass die Gesundheitsämter, deren Arbeit so wertvoll ist und die derzeit überhaupt also nicht klarkommen, weil sie überlastet sind, dass die auch noch mit diesem unsinnigen Reisebürokratismus aufgehalten werden.
Die Regeln ganz abschaffen oder wenigstens vereinheitlichen. Und dann gibt es noch einen dritten Vorschlag. Die Corona-App zu einem Leitfaden in der Krise weiterentwickeln, so Göring-Eckardt.
Ich kann sie auch benutzen, zu wissen, ich komme jetzt in ein Risikogebiet, zu wissen, welche Regeln muss ich beachten? Zu wissen beispielsweise, kann ich hier in ein Restaurant gehen mit wie vielen Personen, um zu wissen, In 100 Kilometern ist das Risikogebiet vorbei.
Schleswig-Holstein signalisiert inzwischen eine, Zitat, grundsätzliche Absicht, Regeln anzupassen. Morgen schalten sich die Chefs der Staatskanzleien der Länder zusammen. Das wäre dann doch eine gute Gelegenheit für einheitliche Vorgaben, sagt Bayerns Landeschef Söder. Ein Mann, der auch schon für einige Alleingänge in Sachen Corona gut war.
Kai Clement berichtete. Berlin gilt als Metropole zum Feiern und Ausgehen. Das ging auch in der Corona-Krise lange Zeit gut. Doch nun ändert sich das Bild. Und wie die Deutsche Presseagentur soeben meldet, hat der Berliner Senat beschlossen. Eine Sperrstunde für Kneipen, Bars und Restaurants von 23 bis 6 Uhr morgens. Zudem sollen sich im Freien nur noch 5 Personen und bei Privatfeiern 10 Menschen treffen dürfen. Nein, man kann sich nicht vorstellen, was die Opfer erlebt haben im sogenannten Missbrauchskomplex von Bergisch Gladbach. Zum Teil vergingen sich die Täter an den eigenen Kindern. Keine Seltenheit, wie Ermittler nicht müde werden zu betonen. Inzwischen gibt es allein in Nordrhein-Westfalen mehr als 80 Beschuldigte. Mutmaßliche Tatorte sind neben Bergisch Gladbach auch Viersen, Krefeld, Aachen, Alsdorf, Kamp-Lintfort, Duisburg, Blomberg und Dortmund. Und die Ermittlungen erstrecken sich mittlerweile auch auf alle Bundesländer. Heute nun wurde ein weiteres Urteil gesprochen und Jochen Hegers hat den Prozess in Köln für uns verfolgt.
Der Angeklagte folgte der Urteilsverkündung mit leerem Blick. Den Richter schaute er nicht an. Auf die Prozessbeobachter wirkte er wie weggetreten. Dabei musste er mit diesem Ausgang des Verfahrens rechnen. Der Richter blieb mit 12 Jahren Haft zwar 1,5 Jahre unter dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft, doch die Verhängung der anschließenden Sicherungsverwahrung trifft den Angeklagten weit härter. Möglicherweise wird er nicht mehr in Freiheit kommen oder erst als sehr alter Mann. Minutiös hatte der Richter die Tatvorwürfe zuvor aufgeführt. Vergewaltigung, schwerer sexueller Missbrauch, beides zu Lasten jeweils von einem sehr kleinen Kind und Besitz und Herstellung kinderpornografischer Schriften. Der Gerichtssprecher Jan Ort.
Die Kammer hat das Urteil damit begründet, dass der Angeklagte in 51 Fällen schwerste Sexualverbrechen und Vergehen gegen die eigene Tochter insbesondere begangen hat. Es ist in einer Vielzahl von Fällen zu schwersten sexuellen Übergriffen von einiger besonderer Eblichkeit auf die eigene Tochter gekommen, die der Angeklagte regelmäßig auch videografiert hat und als kinderpornografisches Material im Internet anderen interessiert. Im Rahmen einer Chatgruppe zur Verfügung gestellt hat.
Die Verlesung allein der Vorwürfe dauerte mehrere Minuten. Der Richter schilderte, dass der Angeklagte in Chats damit angegeben hatte, seiner erst 6 Monate alten Tochter sexuelle Gewalt angetan zu haben. Vor Gericht habe er vergeblich versucht, diese Handlungen abzuschwächen. Seine Tochter habe von selbst mitgemacht, habe er zu seiner Verteidigung gesagt. Im Prozess habe er sich taktisch eingelassen. Auch das zeige seine Gefährlichkeit, die eine anschließende Sicherungsverwahrung notwendig mache, so Jan Ort.
Die Kammer hat das damit begründet, dass es beim Angeklagten einen Hang gibt, schwere Straftaten, nämlich solche Sexualstraftaten zulasten von Kindern, zu begehen und geht davon aus, dass er das auch in Zukunft tun wird, auch weil seine Gefährlichkeitsprognose sehr ungünstig ist.
Der 43-Jährige sei aber keine Schlüsselfigur im Missbrauchskomplex, sagte der Richter. Es sei eher Zufall, dass er enttarnt worden sei. Sexuelle Gewalt gegen Kinder sei ein Massenphänomen. Die Mutter war ahnungslos, das sagte auch der Richter. Der Angeklagte hatte ein perfektes Doppelleben aufgebaut, so fasst es Gerichtssprecher Jan Ort zusammen.
Die Kammer hat zum Angeklagten gesagt, dass es sich um einen äußerst sozial kompetenten Mann handelt, der in seinem Privatleben überhaupt nicht aufgefallen ist. Also weder sein privates Umfeld noch seine Ehefrau hatten überhaupt eine Ahnung davon, was für Taten gegen die eigene Tochter und was für ein pädosexuelles Interesse da möglicherweise im Hintergrund steht. Sie sind total überrascht worden.
Die Chats und die Verbreitung des kinderpornografischen Materials führten aber schließlich zur Enttarnung des 43-Jährigen. Mit ihm flog ein riesiges Netz von mutmaßlichen weiteren Tätern auf. In Köln wird es schon bald zu weiteren Prozessen im Zusammenhang mit den Ermittlungen in Bergisch Gladbach kommen.
Jochen Hilgers berichtete. Es ist Nobelpreiswoche und heute nun wurden die Preisträger für Physik bekannt gegeben. Und der Preis geht zur einen Hälfte an den Briten Roger Penrose und zur anderen Hälfte an Reinhard Genzel aus Deutschland und die US-Amerikanerin Andrea Ghez. Und zwar für ihre Forschungen zu schwarzen Löchern. Das teilte die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit. Reinhard Genzel ist Direktor des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik in Garching bei München. Stefan Gey, ja, mit ersten Reaktionen.
Es sind ganz schöne Kolosse, mit denen sich die drei diesjährigen Physik-NobelpreisträgerInnen da eingelassen haben. Um nicht zu sagen, die gigantischsten Objekte, die in unserem Universum unterwegs sind, schwarze Löcher. extrem dichte und extrem massereiche Brocken. Deren Anziehungskraft ist so groß, dass sie alles verschlingen, was ihnen in den Weg kommt. Staub, Gase, ganze Planeten und Sterne. Der deutsche Physiker Reinhard Genzel war mit seiner Kollegin Andrea Ghez diesen kosmischen Ungetümen jahrzehntelang auf der Spur. Allerdings, und das hat der frisch gekürte Physiknobelpreisträger heute Nachmittag auch betont, es ist die Leistung seines ganzen Teams.
Eine gebührende Ehre auch für das Team, was hier 30 Jahre lang geschuftet haben, uns immer besser zu machen, sodass wir also auf diese 8000 Meter Berge, wie ich immer sage, heraufklettern konnten. Und ich bin da wahnsinnig dankbar.
Hohe Berge der Forschung sind es tatsächlich, die die Physiker Genzel und seine US-amerikanische Kollegin Ghez erklommen haben. Denn sie haben es als Erste geschafft, die schwarzen Löcher experimentell nachzuweisen und zu zeigen, auch in der Mitte unserer Galaxie, der Milchstraße, wohnt ein schwarzes Loch, so schwer wie 4 Millionen Sonnenmassen. Weil die Anziehungskraft dieser Giganten so stark ist, dass sie nicht einmal Licht wieder weglassen, sind sie äußerst schwierig zu entdecken. Genzel und Ghez waren die Ersten, die mit den besten Teleskopen der Welt die Bewegungen der Sterne rund um ein schwarzes Loch herum beobachtet haben und so indirekt bewiesen haben, dass es sie tatsächlich gibt. Für Andrea Ghez, erst die 4. Nobelpreisträgerin, ist diese Entdeckung bis heute ein ganz besonderer Moment. Das erste Gefühl ist Zweifel. Man muss ja hinterfragen, was man da sieht. Und natürlich Aufregung, wenn man merkt, dass man an der vordersten Grenze der Forschung ist. Da draußen muss man erst recht immer anzweifeln, was man sieht. Der dritte im Bunde, der Brite Roger Penrose, hatte es in den 60er Jahren am Schreibtisch mit den schwarzen Löchern aufgenommen. Er hatte neue mathematische Methoden erfunden, um theoretisch zu zeigen, es gibt sie, die schwarzen Löcher. Auch wenn Albert Einstein lange daran gezweifelt hatte, seine allgemeine Relativitätstheorie war der Grundstein für die Berechnungen. Damit haben alle drei verlässliche Methoden geschaffen, um die Dynamik und Entwicklung unseres Universums besser zu verstehen. Reinhard Genzel arbeitet immer noch an Verbesserungen, denn, wie er sagt, die Teleskope, mit denen man heute Objekte im Universum aufspüren und vermessen kann, müssen noch viel genauer werden.
Und damit hoffen wir dann, nochmal bessere Messungen machen zu können. Das Geheimnis ist, noch präziser messen.
Dabei helfen soll zum Beispiel das europäische Extremely Large Telescope, das momentan in der chilenischen Atacama-Wüste gebaut wird. Wenn Reinhard Genzel davon spricht, merkt man, er ist noch lange nicht am Ende mit seinen Forschungsambitionen. Und gleichzeitig appelliert er bei der heutigen Pressekonferenz auch an die nächste Generation von Forschern, nicht nachzulassen.
Die junge Generation muss am Ball bleiben, hart arbeiten und dann kann es auch weitergehen.
Stefan Geier berichtete. Und weitergehen muss es auch für US-Präsident Donald Trump. 4 Wochen vor der US-Wahl ist er ins Weiße Haus zurückgekehrt. Er hat Corona und muss noch weiter im Krankenhaustrakt des Weißen Hauses behandelt werden. Er fühle sich besser als vor 20 Jahren, verkündete der Präsident. Sein Verhalten, seine Äußerungen, Trump-Fans jubeln, seine Kritiker schimpfen. Katrin Brandt fasst zusammen.
Präsident Trump ist zurück im Weißen Haus und zurück im Wahlkampf, zumindest via Twitter. Am Morgen verglich er Covid-19 erneut mit der Grippe und fragte, schließen wir deshalb unser Land? Nein, so seine Antwort, die USA hätten gelernt, mit der Grippe zu leben, genau wie sie nun lernen, mit Covid zu leben. Das also ist seine Erkenntnis aus der eigenen Erkrankung. Die Amerikaner sollen zurück zur Normalität und Covid-19 in ihr Leben integrieren wie die Grippe. Gestern hatte sich Trump in einer auf den Treppenstufen des Weißen Hauses inszenierten Videobotschaft an die Amerikaner gewandt. Etwas kurzatmig forderte er sie auf, keine Angst vor dem Coronavirus zu haben.
Don't let it dominate your lives. Get out there, be careful. We have the best medicines in the world.
Bei den Unterstützern des Präsidenten gab es für diesen Appell Applaus. Rudy Giuliani, der Ex-Bürgermeister von New York und enge Vertraute des Präsidenten, war bei Fox News heute beeindruckt.
Well, I mean, that's a message that could be historic. I mean, reminds me of Roosevelt's message at the beginning of his administration. The only thing you have to fear is fear itself.
Das könnte eine historische Botschaft sein, sagte Giuliani und zog eine Parallele zu Franklin D. Roosevelts berühmten Satz: Das Einzige, vor dem ihr Angst haben müsst, ist die Angst selbst. Roosevelt hatte das 1933 gesagt, als die USA in einer tiefen Wirtschaftskrise steckten. Im Lager der Demokraten kam Trumps Botschaft anders an. Joe Biden, der Präsidentschaftskandidat, widersprach.
There's a lot to be concerned about. 200 and 210,000 people have died.
Es gibt vieles, über das man sich Sorgen machen muss, sagte Biden gestern in einer Wahlkampfveranstaltung. Über 210.000 Menschen sind schon gestorben. Es sei ein ernstes Problem, eine Pandemie. Die USA hätten 4% der Weltbevölkerung und 20% der Toten.
It's a serious problem. It's an international pandemic. And we have 4% of the population and 20% of the deaths.
Die Botschaft müsse stattdessen heißen, Masken sind wichtig, sie retten Leben, sie verhindern die Verbreitung der Krankheit, sagte Biden. Der Präsident hatte, nachdem er am Weißen Haus angekommen war, seine Maske abgesetzt, obwohl er noch ansteckend sein könnte, wie Experten meinen. Dr. Anthony Fauci, Chef des Instituts für Infektionskrankheiten, warnte, Patienten könnten nach 5 bis 8 Tagen einen Rückschlag erleiden. Aber, sagte Fauci, Trump sehe gut aus.
You saw the way he came out of the helicopter into there. He looked like he was in pretty good shape.
Sie haben das gesehen, so wie er aus dem Hubschrauber kam, sah er aus, als sei er in ziemlich guter Verfassung, so Fauci bei CNN. Andere Experten weisen darauf hin, dass die Steroide, mit denen Trump behandelt wird, eine falsche Sicherheit und ein täuschendes Gefühl von Gesundheit erzeugen könnten. US-Medien berichten, dass das Weiße Haus nicht weiterverfolgen will, wie sich das Virus vor 1,5 Wochen bei einer Veranstaltung im Rosengarten verbreitet hat. Ein Angebot der Gesundheitsbehörde CDC sei abgelehnt worden. Nach der Vorstellung der neuen Kandidatin für den Supreme Court war 12 Menschen positiv getestet worden, zuletzt Pressesprecherin Kayleigh McEnany und ein Pfarrer.
Die Grundsatzentscheidung ist längst getroffen. Mit einem 750 Milliarden Euro Programm stemmen sich die EU-Staaten gegen die Wirtschaftskrise nach bzw. ja durch die Corona-Pandemie. Nun geht es um die rechtliche Umsetzung und es bleibt nicht mehr viel Zeit. Anfang kommenden Jahres nämlich soll das Geld zur Verfügung stehen. Heute haben sich die EU-Finanzminister getroffen. Mehr dazu von Jakob Mayer.
Die Wirtschaft in der Europäischen Union wird sich in der Corona-Krise ziemlich schnell erholen, sagt Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Das zeigten die jüngsten Konjunkturdaten. Und der Minister will mit seinen Kollegen aus den 26 anderen Mitgliedstaaten alles tun, damit sich dieser Erholungsprozess fortsetzt. Konkret, besonders von der Pandemie betroffene Länder sollen rasch Geld aus dem 750 Milliarden Euro schweren Hilfsfonds bekommen, den die Staats- und Regierungschefs im Juli beschlossen haben. Das Ziel, Anfang 2021 soll der Fonds einsatzbereit sein. Und die EU-Finanzminister haben dabei bei ihrer Videokonferenz nach Scholz' Worten einen großen Schritt nach vorne gemacht.
Das gute, wichtige Signal ist, es hat hier einen sehr breiten, überwiegenden Konsens gegeben, der es möglich macht, dass jetzt die Entscheidungen auch Stück für Stück umgesetzt werden können. Und wir hoffen dürfen, dass Anfang des nächsten Jahres die Mittel aus dieser Resilienzfazilität auch zur Verfügung stehen.
Die Zeit drängt, sagt auch der zuständige Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis.
Time is of essence.
Wir wollen diesen neuen Hilfsfonds schnell einsatzbereit machen, um den Wiederaufbau zu unterstützen und damit Mitgliedstaaten mit ihren Reformen und Investitionen vorankommen. Der Aufbaufonds ist allerdings eng verknüpft mit dem mehrjährigen EU-Haushalt und über den hat das Parlament mitzuentscheiden. Die Verhandlungen gestalten sich schwierig. Die Abgeordneten fordern mehr Geld und sie verlangen, die Auszahlung von EU-Mitteln daran zu knüpfen, dass Mitgliedsländer rechtsstaatliche Grundsätze einhalten. Scholz mahnt, das Geld für den Wiederaufbau in der Corona-Krise soll schnell fließen, um der Wirtschaft einen kräftigen Schub zu geben.
Die Mittel des Aufbauprogramms müssen ja rechtzeitig zur Verfügung stehen, damit die Mitgliedstaaten ihre Investitions- und Reformprogramme entwickeln können und sie einsetzen können, um in der Krise gegenzuhalten.
Um den Gipfelbeschluss zum europäischen Wiederaufbauplan umzusetzen und Gesetz werden zu lassen, müssen laut Scholz rund 50 Rechtsakte erarbeitet werden, die dann auch vom EU-Parlament gebilligt werden müssen. Man wolle auch die Zukunftsaufgaben voranbringen, die mit dem Wiederaufbau verbunden sind, Digitalisierung und Klimaschutz.
Niemand hat Zeit zu verlieren, deshalb haben wir uns so angestrengt, schnell fertig zu werden und hoffen jetzt, dass in den Verhandlungen mit dem Parlament es auch gelingen wird, das bald fertig zu kriegen.
Etwas mehr Zeit wird der digitale Umbau von Europas Finanzmärkten brauchen. Wir müssen einen digitalen Finanzmarkt schaffen, wenn wir als EU wettbewerbsfähig bleiben wollen, betont Scholz. Die Minister haben über moderne Bezahlmethoden beraten und darüber, Verbrauchern mehr Auswahl an Finanzdienstleistungen anzubieten und sie gleichzeitig bestmöglich zu schützen. Ein entsprechender Vorschlag der EU-Kommission liegt auf dem Tisch. Mit Blick auf die Einigung, den Corona-Wiederaufbaufonds schnell umzusetzen, sagte Scholz, in der Vergangenheit hätten sich gute Botschaften immer unmittelbar auf die Stimmung ausgewirkt. Der Minister hofft nach eigenen Worten, dass das auch diesmal so kommt.
Und ein Land, um dessen Rechtsstaatlichkeit es immer wieder geht auf EU-Ebene, ist Ungarn. Und Ungarn hat, das muss man so sagen, schon wieder EU-Recht gebrochen. Der Europäische Gerichtshof kassierte nun das Hochschulgesetz der rechtsnationalen Regierung in Budapest, das auf die von US-Milliardär George Soros gegründete Central European University zielte. Die ist inzwischen weitgehend nach Wien gezogen, erwägt nun aber eine zumindest teilweise Rückkehr nach Ungarn. Den Streit über die Rechtsstaatlichkeit in der EU dürfte das Urteil nicht beruhigen. Aus Wien, Sircan Govedarica.
Die ungarische Regierung will die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs umsetzen, sieht darin aber eine inakzeptable Doppelmoral. So reagierte die ungarische Justizministerin Judith Varga in einer schriftlichen Stellungnahme für die ungarische Nachrichtenagentur MTI. Alle Universitäten in Ungarn müssten sich an die Rechtsnormen halten, so die Fidesz-Politikerin. Das Hochschulgesetz habe Dutzende ausländischer Universitäten betroffen. Die Mehrheit habe keine Schwierigkeiten gehabt, die Vorschriften zu erfüllen, so die Ministerin, ohne Beispiele zu nennen. Die Opposition in Ungarn begrüßte die Niederlage der rechtsnationalen Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán vor dem Europäischen Gericht. Diese sei ein neuer Beweis dafür, dass in Ungarn kein Rechtsstaat existiere, heißt es in einer schriftlichen Erklärung der oppositionellen Sozialisten. Die oppositionelle Bewegung Momentum erklärte auf Facebook, das Urteil würde zeigen, dass Viktor Orbán nachweislich in rechtsverletzender Art gehandelt habe und Europa nicht mehr bereit sei, dem untätig zuzuschauen. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs verstößt das ungarische Hochschulgesetz gegen EU-Recht. Das Gesetz, mit dem die von US-Milliardär George Soros gegründete Central European University aus Ungarn vertrieben wurde, verletze unter anderem EU-Grundrechte wie die akademische Freiheit, urteilten die Luxemburger Richter.
Die Sicherheitsbehörden in der EU dürfen die Telefon- und Internetverbindungsdaten der Bürger nicht ohne konkreten Verdacht auf Terrorismus oder eine schwere Straftat speichern lassen. Eine pauschale Aufbewahrung durch Unternehmen der Telekommunikationsbranche sei nicht zulässig, erklärte der Europäische Gerichtshof in einem höchstrichterlichen Urteil. Es gäbe jedoch besondere, genau definierte Ausnahmefälle. Dazu Gigi Deppe.
Die Richter sind nicht ganz bei dem geblieben, was sie 2016 schon mal entschieden haben. Wie in den Urteilen von 2016 sagen sie zwar, es ist verboten, sämtliche Telefon- und Internetdaten von allen Bürgern der EU auf Vorrat und ohne jeden Grund zu speichern. Aber wenn die nationale Sicherheit etwa durch Terroranschläge bedroht ist, dürfen die Informationen jetzt doch für einen bestimmten Zeitraum festgehalten werden, solange unabhängige Stellen wie Gerichte diese Speicherung kontrollieren. Und eine weitere wichtige Ausnahme lassen sie zur Bekämpfung der Internetkriminalität zu. Die IP-Adressen, also die Adressdaten von Computern, dürfen gespeichert und von der Polizei abgerufen werden. Jedenfalls die Absenderadresse, von der eine Handlung im Internet ausgeht, die sogenannte Quell-IP. Dagegen nicht die Ziel-IP, also nicht die Empfängeradresse von dem Computer, zu dem die Daten hinfließen. Hintergrund, wenn alle Adressen gespeichert würden, könnte jeder Kommunikationsfluss genau nachgezeichnet werden. Aber die EuGH-Richter wollen nicht, dass die Bürger zu Gläsern werden. Das würden die Gesetze der EU ausdrücklich nicht erlauben.
Die deutsche Nationalelf darf beim morgigen Testspiel gegen die Türkei nur vor wenigen Zuschauern antreten. Die Zahl der Corona-Infektionen in Köln lässt eine Öffnung des Stadions für mehrere tausend Fans nicht zu. Hoffnung bleibt für das nächste Spiel in der Rheinstadt. Anne van Eickels.
Die Stadt Köln hat entschieden, aufgrund der Rechtsprechung des NRW-Gesundheitsministeriums. Beim Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei dürfen maximal 300 Zuschauer im Kölner Stadion dabei sein, obwohl die Inzidenzzahl in Köln mit 38 deutlich über dem Schwellenwert liegt. Wie auch beim Derby zwischen dem FC und Mönchengladbach gilt aber die Regelung in NRW, dass ein Spiel mit maximal 300 Zuschauern ohne Genehmigung zulässig ist. Voraussetzung: die Hygienemaßnahmen und der Infektionsschutz müssen eingehalten werden. Außerdem muss der geordnete Zutritt der Fans und der Mindestabstand von 1,50 Meter gewährleistet sein. Der DFB hatte angekündigt, die Eintrittskarten an Corona-Helfer zu verschenken.
Und damit endet das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Abend. Tschüss, sagt Charlotte Voss.
NDR Info.